SRF 3.
Das zweite verheerende Erdbeben in Nepal. Der Himalaya-Staat muss schon wieder Tote und Verletzte bergen und beklagen. Eine Gefahr für seine Kinder. Deshalb war der mutmaßliche Täter von Würenlingen bis Ende April in einer Klinik. Milliardenschwere Übernahme in den USA. Der Mobilfunkriese Verizon kauft das Internetunternehmen AOL. Das Wetter morgen noch ziemlich sonnig am Abend und vor allem in den Bergen erste Gewitter. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Der 25. April war ein rabenschwarzer Tag für Nepal. Das schwere Erdbeben brachte über 8000 Menschen den Tod. Und auch der heutige 12. Mai ist ein schwarzer Tag für Nepal. Wieder bebte die Erde und wieder war es ein schwerer Erdstoß, der weit über Nepal hinaus gespürt wurde. Zugeschaltet ist jetzt Karin Wenger, unsere Korrespondentin in Neu-Delhi. Am Mittag war die Rede von mindestens 4 Toten. Was weiß man jetzt darüber, wie viele Menschen vom Beben getötet oder verletzt worden sind?
Jetzt spricht die Regierung von mindestens 42 Toten und mehr als 1100 Verletzten als Folge des heutigen Erdbebens. Aber das Problem ist auch, dass die Telefone nur teilweise funktionieren. Das heißt, dass die Leute auch gar nicht erreicht werden können, dass Wege verschüttet sind, dass man weiß noch nicht genau, wie die Zahl sich noch entwickeln wird von Toten und Verletzten.
Stark betroffen scheint die Region Sindhupalchok, circa 100 Kilometer östlich von Kathmandu. Sie waren vor einer Woche dort. Was wissen Sie über die Lage jetzt?
Ich habe eben mit Jörg Merz, dem Programmberater der Schweizer Organisation Helvetas in Kathmandu, gesprochen. Helvetas hat ein Team in Sindhupalchok zur Zeit des Bebens und dieses versuchte dann nach Kathmandu zurückzukommen, aber die Straßen, die seien eben blockiert gewesen an ganz vielen Stellen von eingestürzten Häusern, auch von Erdrutschen. Und man darf eben nicht vergessen, also Sindhupalchok war ganz, ganz schwer betroffen beim ersten Erdbeben vor 2,5 Wochen. Es stand kaum mehr ein Haus. Und sehr viele Leute, die getrauten sich auch gar nicht mehr, in jene Häuser zu gehen, die noch standen, eben weil sie sich vor Nachbeben fürchteten. Aber ich denke, diese Angst, die könnte sie jetzt gerettet haben.
Das erste Beben vom April brachte viele internationale Rettungs- und Hilfsorganisationen ins Land. Sind die noch im Land, um sofort Hilfe zu leisten?
Ja, also ganz viele sind sicher im Land. Die haben jetzt auch bereits wieder begonnen, ein bisschen Aufbauhilfe zu leisten. Dann haben sie Plachen verteilt, sie haben Essen verteilt, sie haben Feldspitäler aufgebaut. Wer aber abgereist ist, das sind die meisten Suchteams, auch zum Beispiel die Schweizer Suchhunde, die sind nicht mehr da. Und das heißt, dass jetzt die Leute, die Verschütteten, wieder selbst ausgraben müssen. Aber es ist anzunehmen, dass sie sicher schneller mit Plachen und medizinischer Hilfe versorgt werden als beim ersten großen Erdbeben.
Informationen von Karin Wenger waren das. Die Glückskette sammelt weiter für die Erdbebenopfer in Nepal. Spenden können an das Postkonto 10-15000-6 Vermerk Nepal überwiesen werden. 3 Tage nach der Bluttat im aargauischen Würenlingen mit 5 Toten sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Der mutmaßliche Täter aus dem Kanton Schwyz war bis Ende April in einer psychiatrischen Klinik im Kanton Thurgau. Der Grund, die Behörden befürchteten, er sei eine Gefahr für seine Kinder. Elmar Plotzer.
Am 24. März wurde der 36-jährige Mann auf Antrag der Schweizer Behörden in eine Privatklinik für Psychiatrie in Littenheit eingeliefert. Gegen diese fürsorgerische Unterbringung hat er zunächst Rekurs eingelegt. Das zuständige Gericht entschied dann aber, dass er vorderhand in der Klinik bleiben müsse, im Falle eines positiven Behandlungsverlaufs aber freigelassen werden müsse. Wie die Klinik jetzt mitteilt, hat sich der Mann während seines Klinikaufenthalts gegenüber Mitarbeitern und anderen Patienten unauffällig verhalten. Er sei freundlich und ruhig gewesen und habe an den Therapien teilgenommen. Sein Zustand habe sich deutlich verbessert. Auch 2 Tagesurlaube seien problemlos verlaufen. So kam das Behandlungsteam zum Schluss, dass der Mann keine Gefahr mehr für sich oder andere darstelle. Am 30. April wurde er deshalb aus der Klinik entlassen und in eine ambulante Behandlung übergeben. Die Klinik zeigt sich in einer Medienmitteilung betroffen darüber, dass er 10 Tage später 4 Menschen erschossen haben soll. Der mutmaßliche Täter war bereits 2011 und 2013 in der Klinik in Behandlung.
Der Internetgigant AOL gibt seine Selbstständigkeit auf. Er wird vom amerikanischen Telekomunternehmen Verizon übernommen. Karin Britsch.
Der Kaufpreis liegt bei 4,5 Milliarden Dollar. Zum Online-Pionier AOL gehört auch die Online-Zeitung Huffington Post. Der amerikanische Telekom-Riese Verizon erhofft sich vom Kauf einen Sprung im Video- und Werbegeschäft für Smartphones. AOL bietet für dieses Geschäft eine Plattform. Die Übernahme soll im Sommer abgeschlossen werden, falls die Wettbewerbsbehörden dem Zuschluss zustimmen. Zum ersten Mal seit Beginn der Ukraine-Krise begegnen sich der amerikanische und der russische Außenminister. In Sotschi am Schwarzen Meer sprach John Kerry zunächst 4 Stunden mit seinem Amtskollegen Sergei Lavrov. Derzeit ist zudem ein Treffen zwischen Kerry und Präsident Wladimir Putin im Gang. Putin war deshalb von Moskau angereist. Über den Verlauf der Gespräche ist noch nichts bekannt. In russischen Medien wird der Besuch Kerrys aber als Zeichen gewertet, dass die USA die Spannungen mit Russland wegen der Ukraine-Krise abbauen wollen. Im Norden und Osten Deutschlands streiken hunderte Postangestellte. Die Streiks würden in den nächsten Tagen auf das ganze Land ausgedehnt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Die Gewerkschaft verlangt 5,5% mehr Lohn und will die Arbeitszeit um 2,5 Stunden pro Woche verkürzen. Die Streikenden befürchten, dass die Post immer mehr Dienstleistungen an Billiggesellschaften mit schlechteren Arbeitsbedingungen auslagern. Der Bund will mit einer neuen Strategie die Suchtbekämpfung in der Schweiz verbessern. Statt einzelner nationaler Programme, zum Beispiel gegen Alkohol und Tabak, soll es künftig für alle Suchtformen eine übergeordnete nationale Strategie Sucht geben. Mit der neuen Strategie des Bundesamts für Gesundheit sollen alle beteiligten Akteure besser koordiniert werden. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt bei 9.060 Punkten minus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.0409 Franken gehandelt und der Dollar zu 92,67 Rappen.
Info 3 Abend.
Als Nummer 2 hinter der SVP steht sie in der Schweizer Parteienlandschaft da, die SP. Und mindestens wieder Zweite werden will sie bei den National- und Ständeratswahlen im kommenden Herbst. Heute hat sie sich in Bern auf die Schultern geklopft für ihre Leistungen in den letzten 4 Jahren. Wie muss dieses Eigenlob bewertet werden? Dominik Meyer mit einer Bilanz.
Klar, ein Wahlkämpfer malt gerne in Rosatönen. Ein Wahlkämpfer sieht seine Partei gerne auf einer Erfolgswelle reiten. Das ist auch bei SP-Fraktionschef Andi Tümpelin so. Er preist sozialdemokratische Erfolge, das Ende des alten Bankgeheimnisses etwa und die Energiewende.
In diesen Punkten sehe ich die SP schon auf einer Erfolgsstraße in dieser Legislatur. Der Erfolg beim automatischen Informationsaustausch, der wurde sehr stark von unserer Partei geprägt. Und es waren unsere Leute, die sehr stark diese Energiewende vorangetrieben haben.
Die SP hat Erfolge gefeiert seit den letzten Wahlen. Gleichzeitig aber fuhr die SP eine Reihe von Niederlagen ein. Gleich 4 linke Volksinitiativen fielen durch. Ein nationaler Mindestlohn abgelehnt, eine Einheitskasse abgelehnt, ein Lohndeckel bei 1:12 abgelehnt, die Abschaffung der Pauschalbesteuerung ebenfalls abgelehnt. Vize-Fraktionschef Roger Nordmann sagt, die SP habe daraus ihre Lehren gezogen.
Sie merken, dass wir dieses Mal verzichtet haben, eine Volksinitiative vor den Wahlen zu lancieren. Es ist so einfach, eine Volksinitiative an Detail zu zerstören, wogegen ein solider parlamentarischer Kompromiss besser zum Erfolg führt. Also wir sind lernfähig und versuchen, die besten Instrumente einzusetzen.
Für die nächsten 4 Jahre serviert die SP den Wählerinnen traditionelle sozialdemokratische Kost. Tiefere Mieten, gratis Tagesschulen, einen besseren Kündigungsschutz und natürlich die Renten. Die SP will zuerst gleiche Löhne für Frauen, bevor das Rentenalter für Frauen steigt. Und die SP will die AHV erhöhen um 10%.
Es geht vor allem darum, dass die Renten so gesichert sind, dass Menschen ihren Lebensstil weiterführen können, auch wenn sie eine Rente beziehen.
Sagt Fraktionschef Tümpelin. Bei der AHV droht der SP aber ein Konflikt mit dem eigenen Bundesrat, mit Sozialminister Alain Berset. Und auch im Verhältnis zur SP-Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga gibt es Konfliktpotenzial, bei der Asylpolitik etwa und bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Das Wahljahr hätte besser starten können für die SP. Die Grünen, die traditionellen Verbündeten also, schwächeln und gleichzeitig versuchen die Bürgerlichen zumindest einen Schulterschluss gegen links. SP-Fraktionschef Tümpelin befürchtet:
dass diese solidarische Schweiz unter Druck gerät. Kleinere Renten für die Leute, die Löhne kommen unter Druck. Das würde zu sehr grossen sozialen Spannungen führen.
Ein Wahlkämpfer malt nicht nur in Rosatönen, ebenso gerne malt er Schreckgespenster an die Wand. Im Fall der SP heißt dieses Schreckgespenst Sozialabbau.
Info 3 Abend.
Flüchtlinge auf einem überfüllten Boot im Mittelmeer trunken. Solche und ähnliche Schlagzeilen hören wir fast täglich. Aber wie viele der verzweifelten Menschen auf ihrer Flucht nach Europa tatsächlich den Tod finden, weiß niemand. Nun haben Forscher der Freien Universität von Amsterdam versucht, der Anzahl auf die Spur zu kommen. Aus Amsterdam, Esbe Kucke.
Am Anfang war die Empörung. So viele Menschen, die auf dem Weg nach Europa sterben. Der Niederländer Thomas Spijkerboer, er ist Professor für Migrationsrecht an der Freien Universität von Amsterdam. Thomas Spijkerboer konnte nicht fassen, dass all die Elend ertrunkenen Flüchtlinge die europäischen Länder mehr oder weniger kalt ließen. Deshalb begann er vor 10 Jahren mit seiner Untersuchung. Er wollte genau wissen, wie viele Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben im Mittelmeer ertrinken. Mit einem 15-köpfigen Team durchforstete er systematisch sämtliche Bevölkerungsregister in mehr als 500 Orten in Italien, Griechenland, Spanien, in Malta und in Gibraltar. Dabei suchten die Forscher nach allen Toten, die zwischen 1990 und 2013 erfasst wurden. In diesen 23 Jahren sind nachweislich 3.188 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Aber die effektive Zahl sei natürlich viel höher, präzisiert Professor Spijkerboer gegenüber Radio SRF. Wenn man sämtliche Zeitungsberichte aus dieser Zeitspanne zusammenfasse, seien mindestens 18.000 Flüchtlinge auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen. Aber auch diese Anzahl liegt höher, weil dabei all jene unbemerkt untergegangenen Boote nicht erfasst wurden. Der Professor weist auf die Parallele, die es zwischen den strengeren Immigrationsgesetzen in der EU und der Anzahl Boote im Mittelmeer gibt. Je strenger die Überwachung, desto mehr Flüchtlinge ihr Glück auf dem gefährlichen Weg übers Wasser versuchten. Dabei gäbe es doch eine reguläre Mittelmeerfähre zwischen Tunis und Palermo, die nur gerade 50 Euro koste, die die Flüchtlinge aber nicht nehmen dürften, weil ihnen die entsprechenden Papiere für den Eintritt in Europa verwehrt würden. Europäische Politiker müssten sich bewusst werden über die Konsequenzen ihres Handelns, bevor sie neue Gesetze verabschiedeten, fordert Thomas Spijkerboer. Sie müssten Gesetze machen, die auf Fakten basierten und nicht auf Emotionen, sagt er. Mit seiner heute publizierten Studie will der Professor vor allem eines erreichen: die europäischen Regierungen wachrütteln. Gleichzeitig fordert er die Einführung eines zentralen Registers von Toten und Vermissten, das zukünftig als Basis der europäischen Flüchtlingspolitik dienen soll.
So viel Info 3 für den Moment. Uns gibt's auch im Netz srf.ch/. Heute Nachmittag verantwortlich Daniel Hof und Thomas Fuchs.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.